Ich freue mich tatsächlich, heute Abend da zu sein. Sind ja Impulsabende vielleicht ein bisschen der anderen Art. So eingebettet in eine riesige Strategie, über Jahre durchdacht. Und man verliert sich fast so ein bisschen und soll jetzt Werbung machen für nächstes Jahr April. Also ich lasse mich dadurch jetzt nicht unter Druck setzen. Also wer kommt, dann der kommt. Und wer nicht kommt, der verpasst was. Also, ich freue mich tatsächlich auf diese zwei Abende, warum ich gerne Christ bin. Und es ist so eingebettet in diese Frage, hey, zum einen, wie ist es auch bei uns, dass wir neu begeistert werden vom Evangelium, vom Christsein, aber auch mit hineingenommen, des anderen weiterzugeben. Was es bedeutet, Christ zu sein. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht so einfach ist und trotzdem dieser Auftrag von Gott da ist. Und wir begegnen Menschen. Und das ist das Schöne, dass wir Menschen begegnen, die sind vielleicht so ein bisschen wie dieser eine Typ. Ihr kennt den nicht, der kommt aus einer Geschichte von einem reichen Mann, der gestaltet regelmäßig große Partys rund um seinen riesigen Pool. Und in diesem riesigen Pool, da hat er Haie schwimmen. Das ist halt so ein extravaganter Typ und der hat schon lange eine Wette ausgeschrieben. Der hat nämlich gesagt, wer diesen Pool durchschwimmt, der bekommt die Hälfte meines Vermögens und darf meine bildhübsche Tochter heiraten. Das Problem ist, diese Haie sind blutrünstig, schnell und hungrig. Deshalb gab es lange keine Partys, nichts ist irgendwie passiert. Bis eines Tages hört man bei so einer Party einen riesigen Platscher. Und man sieht im Pool einen Mann, der um sein Leben schwimmt. Man sieht den Hai hinterher schwimmen und tatsächlich, der Typ schafft es, vor dem Hai auf der anderen Seite rauszukommen. Er kommt raus, der Mann, er zieht sich raus, kurz bevor der Hai zuschnappt. Völlig außer Atem steht er am Rand des Pools. Der reiche Mann kommt auf ihn zu, gratuliert ihm und fragt ihn, und was wollen Sie? Wollen Sie die Hälfte meines Vermögens oder meine bildhübsche Tochter? Nein, sagte der, das will ich nicht. Ja, sagt der Reiche, was wollen Sie dann? Ich will wissen, welcher Vollidiot mich in den Pool gestoßen hat. Vielleicht begegnen wir solchen Menschen oder vielleicht ist unser Leben auch so. Wir fühlen uns irgendwie reingeworfen in unser Leben. Niemand hat uns irgendwie gefragt, ob wir dabei sein wollen. Irgendwie müssen wir vorwärts kommen. Wir werden irgendwie gejagt von Erwartungen, Anforderungen, Wünschen, Sehnsüchten. Und die Frage bleibt, warum? Welcher Vollidiot hat mich da reingeschmissen? Und es ist der Grund, warum man sich auch mit Gott beschäftigt, auch im Christentum, auch in dieser Welt, in der wir leben. Und es ist wichtig, wir leben in einer Welt, in der das Christentum nicht mehr selbstverständlich ist. Man nennt es die säkulare Welt. Die Welt wird säkularer um uns herum. Menschen werden nicht mehr hineingeboren in den christlichen Glauben. Christlicher Glaube wird weniger. Wer sich so ein bisschen einliest, der wird merken, Charles Taylor, ein Philosoph, katholischer Philosoph und der hat mal geschrieben, ich möchte unsere Gesellschaft als eine in diesem dritten Sinn säkulare Gesellschaft untersuchen und in seinem Buch ein säkulares Zeitalter. Dieses Unterfangen lässt sich vielleicht wie folgt resümieren. Der Wandel, den ich bestimmen und nachvollziehen möchte, und das tut er in seinem 500-seitigen Buch recht gut, ist ein Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben vielen anderen ist. Also wir kommen von einer Gesellschaft, wo es praktisch unmöglich war, nicht irgendwie an Gott zu glauben. Du warst irgendwie mit dabei, irgendwie war Gott mit dabei, ob im Rallye-Unterricht, durch die Kirche oder sonstige Dinge. Und jetzt leben wir langsam in einer immer säkulareren Gesellschaft, wo selbst der Glaube von religiösen Menschen, der christliche Glaube, nur noch eine unter vielen anderen Möglichkeiten ist. Und daran müssen wir uns gewöhnen, wenn wir als Christen in dieser Welt unterwegs sind. Gott hat keinen festen Platz mehr im naturwissenschaftlichen Kosmos, im gesellschaftlichen Gefüge, geschweige denn im Alltag vieler Menschen. Charles Taylor redet von der Entzauberung der Welt durch dieses wissenschaftliche, technische Neue, was kommt. Und es gibt viele konkurrierende Angebote, was das Leben angeht, wie man sein Leben gestaltet. Mehr denn je, innerhalb dieser konkurrierenden Angebote, müssen wir, wenn wir Menschen davon überzeugen wollen und gewinnen wollen für Jesus, herausstellen und klar machen, was das Geniale, das Einzigartige und das Positive am Christentum ist. Menschen wissen es nicht mehr. Sie haben es noch nie gehört, vielleicht noch nie erlebt. Sie sind säkulare Menschen und deshalb ist es so wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo das Christentum sich wieder dahin bewegt, zu einer Minderheitsreligion, zu einer marginalen Religion. Christentum wird die Minderheit sein. Und nicht nur die Minderheit, sondern auch marginal. Man nimmt uns nicht mehr so einfach wahr. Das ist an sich nichts Schlimmes. Es ist schade, aber so wird es sein. Ob wir das wollen oder nicht, auch als Gemeinde. Dahin wird es sich bewegen und wir müssen umdenken in unseren Köpfen, wenn wir Menschen begegnen, dass wir zu dieser Minderheit gehören. Wir haben jetzt dieses Phänomen in Deutschland, dass weniger als 50% der Deutschen Mitglieder in den zwei großen Kirchen sind, evangelisch oder katholisch. Weniger als die Hälfte. Und davon gibt es noch viele von denen, die überhaupt gar keinen lebendigen Glauben haben, weil sie halt noch irgendwie drin sind. Aber das ist schon weniger als die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland, ist überhaupt noch irgendwo Mitglied. Und das wird fortschreiten. Das heißt, wir gehören zu einer Minderheit, zu einer Marginalreligion und wir sind ein Angebot von vielen anderen Angeboten. Ein bisschen wie im ersten Jahrhundert. Also Wir kommen wieder zurück zu diesen Zuständen, Paulus und Petrus unterwegs im Römischen Reich und keiner hat noch vom Christentum gehört. Und das Christentum ist eine Minderheit, eine marginale Religion, bestimmt nichts, keine großen Leute sind Christen. Und mitten hinein in diese Minderheits- und Marginalreligion, da spricht der Apostel Petrus der Gemeinde zu und sagt, hey, wie sie sich verhalten sollen inmitten einer Welt, die diesen Jesus noch nicht kennt. Und dann sagt er in diesem Vers in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung, die in euch ist, fordert. Also Petrus sagt, seid jederzeit bereit zur Rechenschaft, wenn euch jemand fragt nach der Hoffnung, die in euch ist. Also Petrus sagt, hey, ihr sollt eine Hoffnung haben, die habt ihr ja. Und diese Hoffnung bedeutet für mich diese Gottes powervolle Geschichte mit dieser Welt. Das Evangelium, Jesus Christus, der ist in uns. Gottes powervolle Geschichte mit dieser Welt. Können wir das erzählen? Und dann aber nicht nur diese Hoffnung, sondern die ist auch in euch. Das ist Gottes persönliche Geschichte mit dir. Gottes powervolle Geschichte mit dieser Welt. Aber die hat auch was ganz persönlich mit dir zu tun, hoffentlich. Dass diese Hoffnung in dir ist, was sie mit deinem Leben tut, mit meinem Leben tut. Was diese Hoffnung ist, die in mir ist, wo Gottes powervolle Geschichte, dieses Große, hineinkommt in meine persönliche Geschichte. Und darum geht es. Darum geht es, sagt Petrus. Wir sollen ein fragwürdiges Leben leben. Ein fragwürdiges Leben leben und dann sprachfähig werden von der Hoffnung, die wir leben. Inmitten einer Welt, die vielleicht davon nichts wissen möchte. Tim Keller, dieser Pastor, der dieses Jahr gestorben ist, der in seiner Anstrengung, Menschen zu gewinnen mit dem Evangelium in New York, mitten in Manhattan, da spricht er darüber, wie wir damit umgehen sollen. Und er sagt, hey, wir als Christen, wir dürfen nicht in die Isolation gehen, auch wenn wir in der Minderheit sind. Wir dürfen auch nicht in die Imitation der Welt gehen, nur weil wir marginalisiert werden. Nein, wir dürfen nicht aufhören, uns hinein zu inkarnieren in diese Welt. Also wir sollen die Welt nicht irgendwie meiden, uns isolieren, wir sollen uns auch nicht anpassen an die Welt, die irgendwie imitieren. Nein, wir sollen immer wieder neu wie Jesus hinein inkarnieren. Er sagt, der Schlüssel für uns als Christen in einer Minderheits- und Marginalreligion ist die treue Anwesenheit. Also wir sollen treu anwesend sein als Teil der Gesellschaft. Was bedeutet, du bleibst dem Evangelium treu, machst keinerlei Kompromisse und bleibst erkennbar Christ. Aber sonderst dich nicht ab von der Kultur, was das Leben ist. Du bist da, treu, zeigst dich. Ich werde nächstes Jahr ganz viel darüber sprechen, was das bedeutet, präsent zu sein, präsent zu bleiben. Also dieses fragwürdige Leben, da zu sein, wo Menschen sind, damit sie dich sehen, was das bedeutet, die Alternative, die du lebst, und dann nachfragen, was ist das? Und dann sagt er, okay, dann müssen wir auch noch sprachfähig werden. Warum? Und jetzt spricht er für die Situation in den USA, die ähnlich ist bei uns. Kaum einer erbt mehr seinen Glauben von seinen Vorfahren. Also außer bei der SV vielleicht. Aber ansonsten, die Menschen da draußen, da erbt kaum einer den Glauben von seinen Vorfahren. Jeder wählt aktiv zwischen konkurrierenden Glaubens- und Weltanschauungen, Systemen, und jeder muss durch persönliche Ansprache davon überzeugt werden. Also wir werden immer weniger Menschen haben, die wir finden, die ihren Glauben irgendwie geerbt haben. Leute müssen persönlich von uns angesprochen werden, und deshalb ist es so wichtig, dass wir präsent sind in der treuen Anwesenheit und gleichzeitig sprachfähig werden für diese Dinge. Ich war neulich auf einer goldenen Hochzeit, und also habe die gehalten, ich wusste, okay, das ist der Cousin von meiner Mutter, was auch immer das für mich ist. Und der Cousin meiner Mutter oder Großcousin, der hat die goldene Hochzeit gehabt. Und ich sollte die halten in der Kirche, und ich wusste, die Familie von dem Mann, die sind alle irgendwo Christen, sind irgendwo geistlich unterwegs und können damit was anfangen. Und ich wusste auch, die Familie von seiner Frau, die auch Christin ist, aber die Familie, die sind keine Christen. Und ich habe meine treue Anwesenheit dadurch gezeigt, dass ich mein Bestes gegeben habe in der Predigt, natürlich ihre Hochzeit irgendwo zu ehren und das ins Zentrum zu stellen, aber dabei Jesus und Gott darin groß zu machen, sodass irgendwie jeder blickt, dass das Wichtigste ist im Leben. Ich habe das versucht, so gut wie möglich zu machen, so positiv wie möglich. Ich habe mich nett angezogen, habe immer gelächelt und war treu da. Danach war dann Essen, also Feier. Und wie das Leben so spielt, meine Frau und ich kamen an den Tisch von der Verwandtschaft von der Frau. So, und ich habe wieder mein Bestes gegeben, Smalltalk. Also, wie ist das Wetter und woher kommen Sie? Und was macht man da, wenn man vor 4 Stunden mit Leuten hockt, die man nicht kennt? Und die Chance hat, mit Leuten zu hocken, die Jesus nicht kennen. So, das ist gar nicht so einfach. Aber ich kann Smalltalk und habe das gemacht. Und diesen Smalltalk sind wir in einen tieferen Talk hineingekommen über ihr Leben, über die Sachen, und haben da gelacht und die Sachen erzählt über Haus, Herausforderungen, Schönes, gemeinsame Hobbys, Dinge, die da sind. Und dann saßen wir da so 3-4 Stunden und haben da gequasselt, die und wir. Und irgendwann mal wird es so ein bisschen still. Die Frau guckt mich an von gegenüber und fragt mich, aber jetzt habe ich doch mal eine Frage, wie bist denn du zu dem Zeug gekommen? Also wahrscheinlich hat die mich ganz nett gefunden und auch relativ gechillt und hat sich gedacht, wie kann so einer so ein irres Zeug machen? So, und jetzt war meine Chance da. Deshalb Smalltalk und deshalb diese ganzen Sachen. Hey, für was? Warum bist du da dabei? Jetzt weiß ich, jetzt öffnet sich ein Fenster. Das öffnet sich so ein bisschen wie so eine Kuckucksuhr. Es geht auf und irgendwann geht es wieder zu. Bei den meisten Leuten, die da gegenüber sitzen, 5 Minuten. Wenn es richtig gute Leute sind, kriegst du auch mal 10. Und wenn es so, wenn die Ü50 sind, kriegst du auch mal 20. Also wusste ich, okay, ich habe 20 Minuten. Nein, ich wusste, ich habe ungefähr 5 Minuten Zeitspanne und jetzt kann ich sagen, was, warum bin ich da dabei? Warum bin ich gerne Christ? Warum bin ich da dabei? Was ist das Positive? Was ist das Hoffnungsvolle, das Geniale, das mich trotz vielleicht mancher Zweifel, die ich hatte, mancher Rückschläge im Leben, die ich erlebt habe, mancher Verletzungen, die ich durch manche andere Christen vielleicht zugefügt bekommen habe, warum habe ich nicht aufgegeben? Warum bin ich dabei geblieben? Warum bin ich jetzt schon 30 Jahre Christ und bin noch gerne dabei? Warum bin ich gerne Christ? Kann ich das zusammenfassen? Kann ich das erzählen? Kann ich das in 2, 3 Stichworten, in 5 Sachen sagen? Warum bin ich gerne Christ? Werde ich gleich dazu kommen. Manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber Ede, ist es überhaupt legitim? Also Christsein ist doch was, da muss man doch Opfer bringen und sein Kreuz auf sich nehmen und es hat einen hohen Preis und das bedeutet Nachfolge und bereit sein zu sterben für Jesus, wenn es irgendwie dazu kommt. Kann man überhaupt so einfach vom Positiven reden? Und das ist eine legitime Frage meines Erachtens nach. Manche finden das schwierig, wenn man dann vom Positiven redet. Ich glaube, es ist nur schwierig, wenn man die Kosten verschweigt. Dann wird es schwierig. Die darf man nicht verstecken. Die Kosten, was es bedeutet, Christ zu sein. Aber erstmal will ich und muss ich aufzeigen, warum es sich lohnt. Und dann kann ich auch sagen, wenn Leute mehr Interesse haben, was es kostet. Wenn ich gleich anfange mit dem, was es kostet, ohne ihnen zu zeigen, was sie dafür kriegen, dann haben die wenigsten Leute Interesse. Aber wenn ich anfange mit dem, was sie kriegen und dann ihnen aufzeigen, was sie dafür investieren müssen und dass es sich lohnt, dann haben vielleicht Leute Interesse. So sehe ich Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist. Jesus, der hat gesagt, hey, du musst dein Leben verlieren. Jawohl. Warum? Damit du es gewinnst. Und wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und wer es versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Also du musst dein Leben verlieren, damit du verlierst. Nein, damit du gewinnst. Ja, was soll ich jetzt wollen dürfen? Soll ich wollen dürfen, dass ich gewinne? Soll ich wissen, dass ich gewinne, wenn ich es verliere? Oder soll ich es einfach nur verlieren, um des Verlierens willens, damit es sich irgendwie schöner anfühlt? Pflichtbewusster oder netter? Nein, Jesus sagt ganz deutlich, hey, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Ich werde es verlieren und im Verlieren werde ich es gewinnen. Was soll ich jetzt wollen, gewinnen oder verlieren? Ich meine beides, das eine für das andere. Ich soll das Wenigere loslassen für das Bessere. Ich muss was verlieren, um was zu gewinnen. Aber nur wenn ich weiß, dass das, was ich gewinne, größer ist als das, was ich verliere, lasse ich es los. Deshalb muss ich Menschen erstmal erklären, was das Gute ist am Christsein. Und ihnen dann auch sagen, was es kostet. Also, das war schon immer so in der Bibel. Im Buch der Sprüche, einer meiner Lieblingsbücher, ich lese jeden Tag ein Kapitel. Und da heißt es, Sprüche 15, 32, wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wen verachtet er? Sich selbst. Wer Zurechtweisung annimmt, der liebt sich selbst, weil ihm das gut tut. Sprüche 19, Vers 8, wer Klugheit erwirbt, liebt seine Seele. Wer Einsicht bewahrt, wird Glück erlangen. Also, wer dieses umsetzt in seinem Leben, der wird von Gott gesegnet. Ganz persönlich, ich sage das mal nur von mir, nicht weil ich hier oben stehe, ich wäre nicht Christ, wenn das, was ich von Gott bekommen würde, nicht besser wäre als das, was ich, um ihn zu gewinnen, loslassen müsste. Den Deal würde ich nicht machen. Also wenn das, was ich kriege, nicht besser ist, wie das, was ich loslassen muss dafür, dann würde ich es nicht machen. Warum sollte ich? Ich bin doch nicht blöd. Ich habe mal eine Predigt gehalten für Jugendliche. Wie blöd muss ich sein, um an Gott zu glauben? Die Eltern von den Jugendlichen waren nicht so amused, aber ich fand's gut. Wie blöd muss ich eigentlich sein? Eben gar nicht so blöd, aber das ist der Punkt. Warum bin ich gerne Christ? Blaise Pascal, das war kein Postmoderner, der hat im 17. Jahrhundert gelebt, 1623 bis irgendwie sowas, der hat mal gesagt, bring die Menschen an den Punkt, wo sie sich wünschen, das Christentum wäre wahr. Also mach Werbung für die positiven Aspekte des Christentums und zeig ihnen die auf, sodass sie am Ende dazukommen zu sagen, wow, das hätte ich gerne. Und dann, wenn du an dem Punkt bist, dann zeig ihnen, dass es wahr ist und dass es wahr werden kann in ihrem Leben. Versteht ihr? Das ist das Christentum. Ich glaube, das Christentum, davon bin ich überzeugt, ist die schönste Geschichte dieser Welt, die mit einem Happy End endet. Ähnlich wie die meisten Märchen. Der Unterschied ist, das eine ist wahr und das andere ist einfach ein Märchen. Aber im Christentum ist es wahr, dass es ein Happy End wird. Deshalb glaube ich auch, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, was ist das Christentum und warum lohnt es sich? Warum bin ich gerne Christ? Warum bin ich gerne Christ? Das Christentum war für mich ganz persönlich ein wenig Wasser und dann gähnende Leere für circa 11 Jahre. Dann war ich so ein bisschen in der Jungschar, wenn man da gekickt hat. Da gab es Bogenschießen, Geländespiele, Lagerfeuer, Zeltlager, super Gemeinschaft. Dann war ich irgendwie ein Jahr oder sowas in der Jungschar mit dabei. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann war für mich Christsein so ein schwarzer Talar, ein roter DIN A4-Ordner, ein nicht so leidenschaftlicher Pfarrer, der jeden Dienstagmittag da vorne saß und versucht hat, diesen Stoff von diesem roten Ordner, den roten Ordner, das ist so traumatisch geworden, den hat er mir versucht beizubringen und ein paar anderen auch noch. Und da musste ich sitzen im Konfirmandenunterricht ein Jahr, jeden Dienstag. Das Einzige, warum ich da gerne hingegangen bin, weil es 50 Pfennig gab von meiner Mutter, um im Laden in der Pause von dem Konfirmandenunterricht was zu kaufen. So, deshalb war das der einzigste Aspekt, 50 Pfennig zu kriegen. Ja? Für alle, die Währung vor den Euros. Und dann war ich konfirmiert und dann war gähnende Leere. Für mich war Christentum uninteressant, absolut bescheuert. Ich wollte damit nichts zu tun haben, auch nicht bei meiner Konfirmation. Das war für mich so das Abschiedsfest von der Kirche. Ich habe der Kirche den Rücken gekehrt. Gott, mit dem hatte ich auch vorher nichts zu tun, ich musste ihm nicht den Rücken kehren. Für mich war Christsein komisch, altmodisch, uninteressant, überholt. Da war nichts für mich dabei, das hat für mich persönlich keinen Sinn gemacht, nicht wirklich Glück zu geben, relevante Antworten auf mein Leben zu finden, altmodisch, überholt. Heute, knapp 40 Jahre später, ein bisschen anders. Heute bin ich überzeugter Christ. Jetzt schon seit 30 Jahren eben. Und ich würde sagen, warum? Ich will das mal für mich sagen oder vielleicht auch noch ein bisschen größer und elementar und umfassender sagen. Ich habe für mich so 4 Gründe, warum bin ich gerne Christ? Die waren am Anfang mehr oder weniger wichtig und haben sich im Laufe meines Lebens als Christ immer mehr gefestigt. Die sind so ein bisschen größer geworden oder auch kleiner geworden, manche dieser Gründe. Aber warum bin ich eigentlich heute noch gerne Christ, nach über 30 Jahren? Ich habe 4 Sachen. Ich hoffe, die kommen. Jawohl, oh, das kommt auf einmal. Nee, nur da hinten kommt es auf einmal. Weil es wahren Sinn macht. Weil es wahren Sinn macht. Deshalb bin ich gerne Christ. Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen mit 20, ich hatte ganz viele Fragen. Ich werde morgen Abend da mehr drüber erzählen. Nochmal, wie ich denn zum Glauben gekommen bin, wie das denn passiert ist und welche Leute da eine Rolle gespielt haben und wie wichtig das ist, dass mehrere Leute damit hineinfließen. Aber ich hatte ganz viele Fragen. Ich wollte erst ein paar Sachen wissen, bevor ich mich darauf einlasse. Vor allem, weil ich ein denkender Mensch war. Ich bin kein so ein emotionaler Mensch im Sinne von, ich lasse mich jetzt gleich irgendwie bewegen, emotional nimmt mich was mit und dann lasse ich mich davon in Entscheidungen hineintreiben. Ich muss Dinge immer erst durchdenken. Wenn für mich was nicht logisch ist, dann lasse ich mich nicht drauf ein. Oder schwierig, sage ich jetzt mal so. Und für mich musste das Christentum Sinn machen. Und als ich damals zum Glauben gekommen bin, habe ich viele Fragen gehabt an diesen Sinn. Stimmt es wirklich? Ist das Christentum wirklich auch wahr? Macht es Sinn im Gegensatz zu dem, was ich in der Schule gelernt habe, wo ich das Abitur nachgemacht habe, was dort gesagt worden ist, Biologie, Physik, diese ganzen Dinge, Geschichte. Macht es Sinn, das Christentum? Und ich denke, das Christentum macht Sinn. Wegen ein paar Sachen. Ich möchte euch nicht überfordern, ich möchte euch trotzdem mit hineinnehmen in etwas, was gute und wichtige Gedanken sind. Das Christentum macht Sinn. Warum? Es gibt so ein paar Indizien. Philosophen, Theologen, Wissenschaftler aus vielen verschiedenen Spezialgebieten haben sich da Gedanken drüber gemacht. Und es gibt starke Indizien, dass das Christentum, Gott und Jesus und der Heilige Geist, dass es Sinn macht. Und ich möchte nur ein paar kurz anreißen. Aber das ist, was Petrus sagt. Wir sollen bereit sein, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Rechenschaft bedeutet, wir sollen eine Apologetik geben, eine Verteidigung unseres Glaubens, dass das, was wir glauben, auch Sinn macht. Mich haben ein paar Indizien überzeugt, die mir geholfen haben. Kosmologisches Indiz. Also sorry, philosophische Worte sind nicht meine. Die sind durch die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgekommen, weil Menschen irgendwie die Herkunft oder den Ursprung des Kosmos, das kosmologische Indiz, woher kommt die Welt eigentlich, haben sich damit beschäftigt. Was ist denn der Ursprung, die Ursache der Welt? Wenn nichts existieren würde, dann müsste man sich nicht fragen, warum nichts existiert. Aber weil etwas existiert, muss man sich ja fragen, warum existiert es? Und wir existieren. Kannst du natürlich auch negieren, dass wir existieren, aber du kannst mal deinen Nachbar leicht zu dem rübergehen, kannst ihn in den Arm kneifen und sagen, du existierst. Kannst du ihm auch richtig in den Arm kneifen und sagen, das war für gestern. Aber so, also das ist wichtig. Von nichts kommt nichts, sagen wir. Und das ist wichtig, dass wir sagen, es gibt so ein Prinzip, dass nichts von nichts kommt. Eine große Masse Nichts kann nicht auf einmal durch Nichts zu etwas werden. Eine große Masse nicht selbstorganisierter Dinge auf einmal zu etwas Selbstorganisiertem werden. Wir haben in der Physik so zwei thermodynamische Hauptsätze. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Und der erste thermodynamische Hauptsatz sagt, Energie kann weder gewonnen oder verloren gehen, nur in eine andere umgewandelt. Ja, wo kommt sie denn dann her, wenn sie weder gewonnen noch verloren gehen kann? Die muss doch irgendwo herkommen. Jemand muss diese Energie geschaffen haben, damit sie umgewandelt werden kann. Der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass bei jeder spontanen Zustandsänderung der Energie eine reduzierte Wärme entsteht. Das heißt, wenn eine Energieform in die andere umgewandelt wird, dann entsteht immer ein Abfallprodukt, nämlich Wärme. Früher bei den Glühlampen ganz klar, du kriegst ein bisschen Licht, aber du kriegst ganz viel Wärme und ganz viel Energie geht verloren. LED ist ein bisschen effizienter, ja? Freuen wir uns drüber. Aber das heißt, die Unordnung ist eigentlich da. Das Universum hat in sich nicht den Hang zum Komplexeren, sondern eher zum Chaotischeren. Das ist ganz klar. Wenn eine Energieform umgewandelt wird, dann entsteht ein gewisses Chaos, es ordnet sich wieder neu in Licht oder sonst irgendwas, aber es steht immer ein Abfallprodukt. Und das Universum hat den Hang eigentlich zum Chaotischeren, nicht zum Komplexeren. Und die Frage ist, warum gibt es dann Komplexeres? Woher kommt das Komplexe, die ideale Zusammenstellung von Energie und Materie? Woher kommt das Leben, das komplexe Leben, das emotionale Leben, das bewusste Leben? Woher kommt das? Sind wir nur Trieb und Instinkt gesteuert? Ich glaube, das Indiz zeigt zu Gott. Es macht Sinn, dass es einen gibt. Und das bringt mich zum zweiten, das teleologische Prinzip Indiz. Sorry, aber wichtig. Das teleologische Indiz sagt, geht der Frage nach, warum ist alles so zielgerichtet? Hat das alles einen Telos, ein Ziel? Warum ist alles so schön geordnet und funktionsfähig. Ich weiß nicht, ob hier Ärzte sitzen. Ich bin keiner, ich bewundere Ärzte immer. Ich finde Arzt einen krass genialen Beruf. Und ich mag so medizinische Sachen zu lesen. Ich mag alles, was so mit dem Menschen zu tun hat. Menschliches Auge, Lunge, Herz, Kreislaufsystem, Fortpflanzung, diese ganzen Elemente in der Anatomie des Menschen, die sind so krass. Dinge, die wir oft für selbstverständlich nehmen, bis wir dann mal krank werden und den Dingen auf den Grund gehen, dann merken wir, wie komplex die Dinge eigentlich in uns ablaufen. Und die sind so genial aufeinander abgestimmt, dass wenn ein, zwei Sachen durcheinander kommen, irgendwelche Chemikalien, Hormone, irgendwelche Dinge, die durcheinander kommen, die können komplett dein Leben aus der Bahn werfen. Weil die so komplex abgestimmt sind. Feinabstimmung im Menschen, Feinabstimmung im Universum, minimalste Veränderungen und das Leben geht in Krankheit über. Also das ist alles designed, komplex designed und das spricht eben für einen Designer. Deshalb für mich wichtig, ich sage manchmal, wenn das Leben wie so ein iPhone wäre, so ein altes iPhone, wenn das Leben wie so ein iPhone wäre, das wäre krass. Stell euch mal vor, es gibt irgendwo eine Elektroteilefabrik mit ganz vielen kleinen elektronischen Teilen und die explodiert. Und Millionen von Teilen mit ganz viel Energie fliegen in die Luft, bleiben da eine Weile in der Luft und irgendwann mal kommen die wieder runter. Wie groß wäre wohl die Wahrscheinlichkeit, dass ein komplexes, elegantes Smartphone wie dieses runterkommen würde? Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit? Die Antwort ist 0,0%. Null. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist 0,0,0. Jeder weiß das. Und das dann auch noch, wenn es runterkommen würde, in ein funktionsfähiges Netz einloggen kann. Das Passwort hat von dem Netz. Und gleichzeitig mit dem einen Smartphone, das ins Netz einloggt, auch noch ein anderes Smartphone runterkommt, das gleich ist, nur nicht ganz gleich, nämlich gegengeschlechtlich, aber komplett gegengeschlechtlich und so mit dem funktionieren kann, dass die beiden zusammen kleine Smartphones produzieren können. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist gegen null. So, das ist das Wichtige. In der Evolutionstheorie, die ich bis dahin angenommen hatte, ist der Mensch ein Produkt von Zufall und Zeit. Im Darwinismus, der dahinter steht, ist der Mensch ein höher entwickeltes Tier. Ein höher entwickeltes Tier. Und es ist schrecklich, wenn das die Wahrheit ist. Versteht ihr? Ein höher entwickeltes Tier bedeutet, stellt euch das vor, ein Wolf, der über die Jahrhunderte, Jahrtausende ist irgendwie in verschiedene Hundesorten, hat sich entwickelt. Okay, das nimmt man so an. Und der Affe hat sich irgendwie zum Mensch entwickelt. So weit die Theorie. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, der Wolf ist ein Tier und der Hund ist ein Tier. Der Affe ist ein Tier und der Mensch? Ja, jetzt antworte da mal drauf. Der Mensch, was ist der Mensch? Wenn der Mensch nur Teil dessen ist, wenn es da kein größeres Ziel gibt, wo der Mensch sich selbst herrlich über Gott stellt, autonom und ohne Gott definiert, da wird der Mensch gedemütigt, degradiert zum Tier. Dann gilt Survival of the Fittest. Und wisst ihr, darunter leiden Menschen heute, direkt oder indirekt. Dann musst du dich nämlich selbst erschaffen. Du musst deinen Selbstwert von dir selbst bekommen, weil du schneller, höher, weiter bist als andere, schöner, erfolgreicher, stärker. Du musst dir selber deinen Wert erschaffen oder vielleicht heute sogar noch verletzter als andere. Also nicht nur stärker, sondern auch verletzter. Ah, ich habe mehr Verletzungen zu erzählen wie andere aus meinem Leben. Deshalb habe ich mehr Wert und man sollte sich mehr um mich kümmern. Es gibt verschiedene Strategien, die wir anwenden, aber immer muss ich selber mich erfinden. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen von einem Rennpferd. das heißt Pegasus. Dieses Rennpferd steht in Amerika auf so einer Koppel, das ist 64 Millionen US-Dollar wert. 64 Millionen. Das hat viele große Rennen gewonnen, ist aber schon lang aus dem Rennalter raus. Es ist kein aktives Rennpferd mehr, sondern seine Rasse ist wertvoll. Also ihn fortzupflanzen, sein Sperma ist wertvoll, dass andere Rennpferde da rauskommen. Und dieses Pferd hat auch schon andere Rennpferde produziert, die über hunderte von Millionen von US-Dollar reingespielt haben für ihre Besitzer. Pegasus, 64 Millionen ist dieses Pferd wert. Während ich das gelesen habe, diesen Artikel, habe ich an einen jungen, kleinen Jungen gedacht bei uns in Ecuador in der Gemeinde. Er heißt Juanito. Der Juanito, der ist geboren im Krankenhaus, in so einem Krankenhaus ein bisschen außerhalb der größeren Städte. Und er hatte ein bisschen Probleme beim auf die Welt kommen. Und das andere Problem war, der Arzt, der ihn zur Welt gebracht hat und dieses Problem so beheben sollte, der war bei seiner Geburt leider sturzbesoffen. Der hat nicht gleich alles erkannt, hat vieles falsch gemacht und der Juanito hat während seiner Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen. Sein Gehirn ist geschädigt, so weit, dass er körperlich, geistlich manche Einschränkungen hat. Seine Sprachfähigkeit und auch andere motorische Fähigkeiten sind eingeschränkt, sein Leben lang. Seine Familie war bei uns in der Gemeinde, wir haben uns um dieses Kind gekümmert, versucht zu integrieren, ganz viele Therapien und Sachen, aber es ist so, dieser Junge wird ein Leben lang nichts produzieren, nichts herstellen, keinen Beitrag zum Bruttosozialprodukt geben, in keinster Weise, er wird nur Kosten verursachen, für seine Familie, für den Staat, für andere drumherum. Der wird nie was produzieren, keinen einzigen Cent in seinem Leben. Und ich frage dich, wer ist mehr wert? Dieses Rennpferd oder der kleine Juanito? Wer ist mehr wert? Wenn beide todkrank wären und ich hätte nur eine Spritze, um einen davon zu retten, wen würde ich retten? Das Tier oder den Mensch? Und woher kommt das, dass wir diesen Unterschied machen, der nichts mit diesem Geld zu tun hat, das jemand produziert, sondern von dem, dass der andere Mensch ist? Warum? Weil ihn Gott geschaffen hat. Bei Gott. Bei Gott gibt es keinen Zufall, keinen Unfall. Bei Gott ist jedes menschliche Wesen gewollt, geschaffen, geliebt, geplant. Psalm 139, Vers 14. Wunderbar gemacht in seinen Augen. Von Anfang an, wo du gezeugt wurdest, einen speziellen Platz in Gottes Plan und in dieser Weltgeschichte. Nur wenn es Gott gibt, bist du nicht ein Staubkorn im Universum. Nur wenn es Gott gibt, bist du keiner von 7 Milliarden Eintagsfliegen im Rad der Evolution, sondern Geschöpf Gottes, wunderbar gemacht in seinen Augen. Du bist und ich, wir sind keine Merkwürdigkeiten der natürlichen Selektion. Wir sind Sehenswürdigkeiten der göttlichen Schöpfung. Wenn es dieses Ziel gibt, deshalb bin ich gerne Christ. Darin steckt mein Wert. Darin steckt das. Ethnische Indiz, ich könnte euch noch ein paar Sachen sagen über das Leid. Warum das Leid selber ein wichtiges Indiz ist für Gott. Aber das machen wir an einem anderen Abend. Ich möchte noch über dieses Sehnsuchtsindiz sprechen. Warum bin ich gerne Christ? Weil es Sinn macht, dieses Sehnsuchtsindiz, dass es Gott gibt. Jeder von uns hat das und spürt das. Die Welt ist nicht genug. Kennt ihr das? Die Welt ist nicht genug. Und das spüren viele Menschen. Wir spüren in dieser Welt ganz viel Glück. Und dieses Glück wird auch immer wieder befriedigt nach einem guten Essen, nach einem schönen Spaziergang, nach einem Sonnenuntergang, nach Sex oder was auch immer wir hatten und genossen haben. Und wir spüren ein Glück und eine Freude. Und in all diesem Glück und in all dieser Freude, die wir immer wieder spüren hier in dieser Welt, durch die verschiedenen Dinge, die gegeben sind, die wir genießen dürfen, erfahren wir dieses Glück. Aber fast immer stellt sich dann wieder so ein bitterer Beigeschmack ein, wo die Sachen vergehen, die Dinge nicht so schön sind, sich vielleicht wenden, oder Krankheit, Tod, Schwierigkeiten, Herausforderungen dazukommen und wir merken, Mensch, so wie diese Welt ist, ist es zwar schön, aber irgendwie erfüllt es nicht alle Sehnsüchte meines Lebens. Diese Welt ist irgendwie nicht genug. Und ist doch schon interessant, warum diese Welt nicht genug ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger, also bekommt er sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen, also gibt es Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen, also gibt es so etwas wie Sex. Wenn wir nun in uns selbst eine Sehnsucht vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Für eine andere Welt geschaffen wurden. Und genau darum geht es. Wenn keine irdische Freude dieses Verlangen stillen kann, heißt es ja nicht, dass die ganze Erde ein Betrug ist. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen, sondern nur dazu, es wachzurufen, auf das Wirkliche hinzudeuten. Diese Sehnsucht in uns. Nelly Sachs hat mal ein Gedicht geschrieben, die hat gesagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Geht es euch nicht manchmal auch so? Meine Frau regt sich manchmal auf über mich, macht sie ab und zu, aber manchmal auch zu Recht. Wenn wir spazieren laufen, und ich laufe ganz gerne spazieren, also so, wir laufen nie spazieren, wir laufen immer schnell, so Turbo-Spaziergänge, dann ich genieße es ganz, ich tue mir immer schwer loszulegen, aber wenn ich dann mal laufe, dann genieße ich es. Und meistens, wenn wir so unterwegs sind, bei uns da im Ort oder irgendwo, und wir sind so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde unterwegs, dann denke ich, oh, jetzt läuft mein Motor, jetzt kann ich den ganzen Tag laufen. Und anstatt es für mich zu behalten, sage ich es meiner Frau. Ich sage, oh, jetzt könnte ich den ganzen Tag laufen, es wäre jetzt richtig cool und es wäre richtig schön und es wäre voll genial, wenn man jetzt noch die Berge hätte und das hätte. Und dann gucke ich meine Frau mal an und sage, hey, man merkt, du bist nicht zufrieden mit dem, was du gerade hast. Jetzt genieß doch das mal, dass du mit mir bist. Okay, versuch's zu genießen. Ich genieße es. Aber während ich es genieße, weiß ich, es gibt noch was Größeres und was Schöneres. Ah, das traue ich mir jetzt nicht mehr zu sagen. Aber in mir drin ist es ganz klar, es gibt noch was Größeres, was Schöneres. Und das weiß ich. Aber genau das ist des Menschen Größe und seine Not, diese Sehnsucht, die da ist, diese Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo die Sehnsucht sich erfüllt, sagt Nelly Sachs, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Sehnsucht. Geschichtsindiz, Biografieindiz, ich habe noch zwei Punkte. Also nur so ein paar, warum bin ich gerne Christ? Weil es Sinn macht, wirklich, wahrhaftigen Sinn macht. Zweitens, warum bin ich gerne Christ? Weil es wirklich Glück bringt. Weil es wirklich Glück bringt. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann eint uns mit Menschen, ob sie Gott kennen oder nicht Gott kennen, eint uns eine Sache. Blaise Pascal hat gesagt, alle Menschen, Entschuldigung, ohne Ausnahme streben danach, glücklich zu sein. 17. Jahrhundert. Glücklich zu sein. Und jetzt kommt's. Wie verschieden die Wege auch sind, die sie einschlagen, alle haben dieses Ziel. Okay, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, eine qualitative und eine quantitative Umfrage. Wer von euch hier heute Abend will glücklich sein? Generell im Leben. Okay? Wer will super glücklich sein? Jawohl, deshalb sind wir Charismatiker. Wir haben den, wir wollen alles zum Glück haben. Wir wollen super glücklich sein. Okay, wir wollen super glücklich sein. Ich will das, jeder von uns, jeder Mensch will das. Blaise Pascal sagt, es eint uns. Alle haben dieses Ziel. Und dann? Der eine gibt Geld aus dafür, der andere häuft Geld auf. Der eine setzt sein Leben aufs Spiel, hohe Berge zu besteigen, der andere hat auf sein Leben Acht, dass ihm ja nichts passiere. Der eine isst und der andere lieber verzichtet auf das Essen. Der eine zieht in den Krieg und der andere bleibt lieber zu Hause. Es ist immer dasselbe Verlangen. Man ist vom selben beseelt. Man will dieses Glück. Der Mensch ist zu nichts anderes zu bewegen, als wenn dieses Glück nicht im Mittelpunkt steht. Dann sagt er, und Blaise Pascal geht sogar so weit, dass er sagt, wenn Menschen sich selber das Leben nehmen, dann tun sie es, weil sie ein größeres Glück darin sehen, nicht mehr zu leben, als zu leben. Selbst das tut man, um glücklicher zu werden. Also dieses Glück, das bringt uns zusammen. Und ich glaube, und das ist mein Punkt, ich glaube, das Christentum ist, was wirklich glücklich macht. In Jesus Christus. Jeder versucht, glücklich zu werden. Und ich glaube, dass der einzige Weg, wirklich anhaltendes, tiefes Glück zu haben, liegt in Jesus Christus. Warum? Nochmal Blaise Pascal. Weil Gott uns so geschaffen hat, jeden Menschen so geschaffen hat, mit einem Vakuum in unserem Herzen, mit einer Leere in unserem Herzen, die nur er, Gott selber, in Jesus Christus füllen kann. Alles andere lässt uns leer zurück, verletzt uns oder versinkt in der Tiefe und macht keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist das Schöne am Christentum, wenn wir Menschen mit Jesus zusammenbringen und Jesus ihnen vorstellen, dass Jesus, wenn er in das Leben eines Menschen hineinkommt, als Heiland und Herr, dass das gut ist für ihr Leben. Jesus, der stellt sich den Leuten mal vor in Johannes 10 und sagt, ich überziehe jeden Vortrag. Das sagt er nicht. Aber das sage ich. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, als er darüber spricht, was er tut, wenn er in das Leben von Menschen hineinkommt, was er in dem Herz eines Menschen tut, wenn er da reinkommt. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Warum bin ich gerne Christ? Weil in Jesus Leben im Überfluss ist. Und Jesus, der sagt, wie er das tut. Und er vergleicht sich dabei mit einem Dieb. Okay? Der Dieb, sagt er, kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Gibt es hier Diebe? Diebe? Ich meine nicht euch, ich meine in eurer Gegend. Hauseinbrüche, gibt es sowas hier? Ja? Also, stellt euch vor, Diebe, was stehlen diese Leute? Ich habe noch selten gehört, Böblinger Anzeiger, Böblinger Tagblatt, dass wieder dreister Einbruch in der Gegend von Schöneich. Diebesbande unterwegs, es wurden wieder erbeutet, diese Woche 4 Strandhandtücher, 8 Kernseifen, 6 Duschgelpackungen und 4 Badläufer. Das wird nicht in der Zeitung kommen. Der Dieb bricht nicht ein, um irgendwelche wertlosen Dinge zu klauen. Der Dieb bricht ein, um die wertvollen Dinge deines Lebens zu klauen. Elektronische Geräte, Schmuck, Bargeld etc. Und auf der Suche nach diesen Dingen durchstöbert er alles, zerstört oft sinnlos und wenn sich jemand in den Weg stellt, vielleicht bringt er auch noch jemand um, wegen diesen paar Sachen. Der Dieb kommt zu stehlen, zu zerstören, zu nehmen. Und Jesus sagt, hey, ich bin der Antidieb. Wenn ich in dein Leben hineinkomme, dann komme ich, um dein Leben zu erfüllen. Ich stehle nichts, ich warte, bis du mich reinlässt und wenn du mich reinlässt, dann fülle ich die Regale deines Lebens mit Dingen an, die wertvoll sind. Er erfüllt dein Leben mit Dingen, die das Leben lebenswert machen. Mit Sinn und Ziel, Vergebung, Motivation, Ausdauer, Frieden, Sicherheit, Freiheit, Freude, Hoffnung auf dem Leben nach dem Tod, Liebe. Dinge, die es bringen, damit du es bringen kannst. Als Ehemann, als Ehefrau, als Kind, als Vater, als Mutter. Und er will das in unser Leben hineinbringen. Er will uns vielleicht auch manche Dinge nehmen, aber nur, weil er es gut mit uns meint. Und die Dinge will er uns nehmen, die uns kaputt machen. Wie Hass oder Neid oder Streit oder Faulheit oder Habsucht oder Ablehnung oder Bitterkeit oder Angst. Das will er uns nehmen, um die guten Dinge in unser Leben hineinzubringen. Jesus ist der Antidieb, er ist der Erfüller. Er erfüllt unser Leben mit den guten Dingen, die er für uns hat. Jesus, und das ist meine Überzeugung, deshalb bin ich gerne Christ, Jesus ist gut. Und er will mein Leben erfüllen, er hat gute Gedanken über meinem Leben, das ist der gute Hirte. Wenn er der Herr ist, dann erfüllt er mein Leben mit guten Dingen. Und er ist nicht nur allgemein gut, sondern auch konkret gut. Er meint es nicht nur mit meinem gesamten Leben gut, er meint es mit jedem Teilaspekt meines Lebens gut. Alles, was Jesus sagt über Gefühle, über Geld oder Gender, ist gut. Alles, was er sagt über Hobbys, Hoffnung oder Homosexualität, ist gut. Alles, was er sagt über Arbeit, Abenteuer oder Andacht halten, ist gut. Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann ist er gut. Wenn er sagt, halte dich fern von aller Unzucht, dann ist er gut. Wenn er sagt, ich habe dich je und je geliebt, dann ist er gut. Und wenn er sagt, ehre Vater und Mutter, dann ist er gut. Weil Jesus in allem gut ist. Wenn er zu der Frau sagt, ich verurteile dich nicht, dann ist er gut. Und wenn er dann sagt, und geh jetzt fort und sündige hinfort nicht mehr, dann ist er auch gut. Jesus ist in allem gut, was er für uns ist, was er für uns hat und was er von uns will. Alles ist gut. Sein Zuspruch und sein Anspruch führt zum guten Leben. Deshalb bin ich gerne Christ, weil Gehorsam zu erfülltem Leben führt und Nachfolge in die Freiheit. Es ist nicht immer der einfachste Weg, aber der beste. Es bringt Glück. Dritter Punkt. Weil es wunderbaren Halt gibt. Jesus im gleichen Abschnitt geht noch ein bisschen weiter und spricht in Johannes 10 über die Mietlinge. Er sagt, Johannes 10, der Mietling aber, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Also Jesus sagt, hey, wenn ich in deinem Leben bin, dann bleibe ich bei dir, auch wenn es brenzlig wird. Ich bin nicht wie der Mietling. Der Mietling ist ein Tagelöhner. Der Tagelöhner wird angestellt, um auf die Schafe aufzupassen. Sie gehören ihm nicht. Was passiert, wenn der Wolf kommt? Dann haut der ab. Warum haut er ab? In ihm tickert's, der kalkuliert, Gewinn, abwägen mit dem Verhältnis zur Gefahr, deren ich mich aussetze, um den Gewinn zu kriegen. Wenn das irgendwie aus dem Lot geht, Gewinn und Gefahr, und der Gewinn zu klein ist für die Gefahr, die ich mich aussetze, bin ich weg. Dem geht's nur ums Geld. Wahrscheinlich hat er IG Metall gegründet. Aber wenn es um die Arbeit geht, ist es genau so. So ist es. Wenn du einen Mittelstandsbetrieb von Montag bis Freitag, da ist der Parkplatz voll, die Leute sind da, die Arbeiter arbeiten von morgens um 7 Uhr, vielleicht bis mittags um 5 Uhr. Und die geben ihr Bestes, machen das gut, vielleicht auch mal eine Überstunde. Das ist schön. Aber wenn du auf den gleichen Parkplatz kommst samstags und du siehst ein Auto, was schätzt du, von wem ist das Auto? Das ist vom Chef. Warum? Wenn noch irgendwas zu machen ist, eine Rechnung offen ist, was vorzubereiten für einen Montag, der ist da. Wenn irgendeine Wasserleitung platzt, irgendwas ausfällt, dann ist der Chef da. Warum? Dem gehört das. Dem gehört das Ganze. Und Jesus sagt, so bin ich auch, wenn ich in deinem Leben bin. Meine Liebe, mein Interesse für dich ist nicht irgendwie so eine Ex- und Hop-Liebe, Ex- und Hop-Interesse. Ich bleibe in deinem Leben da, auch wenn es brenzlig wird. Ich kümmere mich um dich, wenn es in deinem Leben super läuft, aber wenn auch Dinge daneben gehen. Ich bleibe bei dir. In mir findest du wunderbaren Halt. Ich bin treu, in guten wie in schlechten Tagen in deinem Leben. Und wisst ihr, das ist das Schöne. Und dann sagt Jesus, das garantiere ich dir. Ich bin bereit, für dich zu sterben, ans Kreuz zu gehen, wenn ich dein Eigentümer bin. Und diesen tiefen Halt in diesen Situationen des Lebens, den habe ich, da bekomme ich Frieden und Kraft durchs Gebet. Deshalb bin ich gerne Christ, wenn ich nicht Christ bin. So wie zum Beispiel Richard Dawkins, dieser Atheist, der sagt, hey, Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die zu erwarten sind, wenn es im Grunde keinen Plan, keine Absicht, kein Gut und Böse gibt, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Also, wenn der Himmel leer ist, wenn es dann niemanden gibt, dann gibt es keinen Halt, nirgends, wo ich mich festmachen kann. Dann ist es leer. Dann klingt nichts nach, da ist einfach nur erbarmungslose Gleichgültigkeit. Und wenn du Pech hast und das Leben einfach schwierig ist, okay. Pech gehabt, finde ich damit ab. Ja? Er sagt, DNS, also unsere Erbanlagen, die zufällig entstanden sind, DNS weiß nichts und sorgt sich auch nicht. DNS ist einfach da und wir tanzen zu ihrer Musik. Wenn es keinen Gott gibt, der auf mich aufpasst, ich dem blinden Schicksal ausgebe, dann ist da niemand da, zu dem ich beten kann. Niemand, wo ich mein Leben festmachen kann. Friedrich Nietzsche, der Philosoph, der hat mal ein Essay geschrieben, das heißt, Gott ist tot. Vielleicht kennt ihr das. Und dann hat Friedrich Nietzsche, der Vater der Postmoderne, darüber geschrieben, was es bedeutet, wenn Gott tot ist, wenn ich Gott als Gesprächspartner verliere, wenn er nicht mehr da ist. Und dann hat er gesagt, Zitat, du wirst niemals mehr beten, niemals mehr anbeten, niemals mehr in endlosem Vertrauen ausruhen. Du versagst es dir, vor der letzten Weisheit, letzte Gründe, letzten Macht stehen zu bleiben und deine Gedanken loszulassen. Nietzsche hat gesagt, abzuschirren. Deine Gedanken abzuschirren. Du hast keinen fortwährenden Wächter und Freund für deine 7 Einsamkeiten. Deinem Herz steht kein Ankerplatz mehr offen. Boom. Wisst ihr, warum ich gerne Christ bin? Weil ich einen Ankerplatz brauche für meine Seele. Mich festzumachen in meinen tiefsten Einsamkeiten. Ich brauche einen Raum zum Jubeln und ich brauche einen Raum zum Jammern. Ich brauche einen Raum zum Staunen über die schönen Dinge des Lebens und ich brauche einen Raum zum Stöhnen. Und da habe ich einen Fixpunkt in meinem Leben, einen Anker, einen Fels, eine Burg, einen Motivator, einen Wegbegleiter, einen Orientierungsgeber, einen Rückenwindgeber in Jesus Christus. Ich habe einen Halt in ihm, weil er mein Eigentümer ist und es ihn um mich geht. Letzter Punkt, oh, das habe ich auch zu oft drauf gedrückt, weil es wesentliche Antworten gibt. Ich bin gerne Christ, weil das Christsein wesentliche Antworten gibt. Worauf baue ich mein Leben? Wie lebe ich mein Leben? Lebenshilfe im alltäglichen und ewigen Kontext. Worauf vertraue ich im Tod? Ich kriege darin Prinzipien für den Alltag und Perspektive für die Ewigkeit. Lebenshilfe, ich könnte noch viel darüber erzählen, ist aber heute Abend nicht der Punkt. Ich will schließen. Das Christentum bietet so viele Dinge. Der Theologe, Philosoph Chesterton hat gesagt, das Christentum wurde nicht erprobt und für zu wenig befunden. Es hat sich als zu schwierig erwiesen und wird unerprobt gelassen. Viele Menschen, die gehen gar nicht ans Christentum ran, weil sie von vornherein schon so viele Vorurteile haben, was Christentum im Leben bewirken kann. Und die werden nicht weniger in unserer säkularen Gesellschaft, sondern mehr. Und für uns ist es wichtig, wenn wir diesen Menschen begegnen, dass wir wenigstens ein bisschen mehr diese Vorurteile abbauen können, schwärmen können. Wir werden Menschen nicht von säkularen Menschen von einem Tag auf den anderen in Menschen machen können, die glauben, aber wir werden Menschen zumindest neugierig machen können durch das, wer wir sind, was wir leben und warum wir gerne Christen sind, zumindest mal dieses Christsein auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Das Problem ist, dass die Leute das Christsein schon ablehnen, bevor sie es überhaupt ausprobiert haben. Und wir sollen Mithelfer sein, durch das, dass wir gerne Christen sind, dass sie sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Ich gehe mal diesen Weg ein Stück weit mit und probiere das aus. Und dann können sie es immer noch ablehnen. Aber zumindest haben sie es erforscht, ob es Sinn macht, ob es glücklich macht, ob es Halt gibt, ob es Antworten gibt auf das Leben. Und ich glaube, das tut's. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise stehst mit Gott. Vielleicht so ein bisschen zynisch, du stehst dem Ganzen irgendwie feindselig gegenüber, vielleicht skeptisch, Das ist so ein bisschen Zweifel an dem Ganzen. Vielleicht bist du auch noch so ein Zuschauer, der du hältst ja alles so ein bisschen offen und du bist auch offen für so das Christentum, aber bist wenig motiviert, dich damit einzubringen. Vielleicht bist du auch ein Suchender und willst die Wahrheit finden. Vielleicht bist du auch ein Christ, der hingegeben ist und hast heute Abend das mitgenommen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich will dir einfach Mut machen, wenn du zu diesen ersten vier gehörst, hey, leg mal diese Karikaturen, Vorurteile, Ängste und Vorbehalte ab für eine gewisse Zeit und lass dich mal drauf ein, diese Entdeckungsreise Christ zu machen. Und du wirst merken, da macht vieles Sinn, da macht manches wirklich glücklich, es gibt wahren Halt und es gibt eine neue Ausrichtung für dein Leben. Lass dich mal drauf ein. Du kannst am Ende sagen, hey, das ist nicht mein Ding, okay. Oder du erlebst wie viele andere Millionen vor dir, dass es das Krasseste und Genialeste ist, das es überhaupt gibt. Und wisst ihr, das ist unsere Aufgabe. Das wollen wir tun. Deshalb, ich mache dir Mut, vielleicht in den nächsten Wochen, die da sind, für dich selber. Ich habe es für mich mal so ein bisschen gemacht, war umfangreich und auch ein bisschen umfassend. Mal für mich so festgelegt, warum bin ich eigentlich gerne Christ? Ich werde euch morgen Abend erzählen, was ich dieser Frau bei der Goldenen Hochzeit gesagt habe, die gegenüber von mir saß. Warum ich da gerne dabei bin. Aber mach du das mal für dich selber. Setz dich mal hin, nimm mal ein Blatt Papier und sag, hey, warum bin ich eigentlich gerne Christ? Warum bin ich da dabei? Was sind denn die Gründe, die Sachen, die Punkte? Trau dich ruhig, auch fromm zu sein. Bin ich auch? Das sind Antworten, aber warum bin ich da gerne dabei? Sodass dann, wenn dich mal jemand fragt, du das auch sagen kannst. Bereit bist dazu. Zumindest eine Sache, einen Moment, vielleicht von diesen vielen Dingen, eine Sache, die dir am wichtigsten ist. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann brauchen wir nicht mehr weiterdenken. Weil wenn das, was wir leben, nicht das ist, was wir gerne leben und wir es nicht wissen, warum, dann wird der nächste Schritt, überhaupt Leute dazu einzuladen zum Christentum, ein ganz komplizierter. Aber wenn wir das hinkriegen, das zu formulieren, dann haben wir große Chancen, auch Menschen dafür zu gewinnen, dass sich darauf einlassen, dieses Christentum mal auszuprobieren. Und das ist mein größtes Anliegen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Ich bete noch. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass du uns gemeinsam auf den Weg gestellt hast, dass du uns ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist und dass du uns helfen möchtest, immer wieder neu zu erkennen, was wir an dir und in dir haben. Dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen, dass wir es nicht für normal nehmen, dass wir diese Erkenntnisse haben, weil so viele Menschen dieser Welt da draußen unterwegs sind, die verwirrt sind, verletzt sind, ahnungslos, mit großen Vorurteilen, Ängsten, auch gegenüber dem Leben, dir, dem Christentum, und wir wollen Helfer sein, ein Stück Orientierung geben, ihnen ein bisschen mehr helfen, diese Begeisterung zu sehen und zu merken, warum es sich lohnt, sich mal darauf einzulassen. Hilf uns, das für uns selber zu formulieren und klar zu haben und einladend zu sein. Ich danke dir dafür. Amen.